Okay, nochmal hallo von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf. Also danke fürs Vertrauen. Es gibt ja manchmal gute und schlechte Gäste und manchmal mittlere Gäste. Ich hoffe, dass ich ein guter Gast bin. So, genau. Und zwar, bevor ich predige, wollte ich noch ein Zeugnis euch erzählen. War wirklich auch sehr bewegend, wo wir im Herbst jetzt in der Türkei waren, so 10, 15 Leute. Wir sind in unser Hotel gekommen und ich habe mich so ein bisschen Hotelbesitzer angefreundet. Und da hat er so ein bisschen spöttisch, ein bisschen hämisch gesagt, wart ihr schon wieder in der Kirche? Was macht ihr so? Ich habe gesagt, hey, wir waren in der Kirche und haben Gott angebetet. Und wenn du willst, können wir es auch jetzt und hier machen. Ich glaube, der war ein bisschen so überrascht, hat auch gemeint, ich glaube, er hat mich nicht so ernst genommen, aber es war ernst. Ich habe gemeint, ja, könnt ihr ruhig machen. Dann habe ich zu meinem Team gesagt, dann waren wir in der Rezeption in Türkei im Hotel und haben dann türkische Lobpreislieder gesungen. War interessante Erlebnis. Die ganzen Angestellten sind natürlich gekommen, haben aufgenommen und Bilder gemacht. Wo wir aufgehört haben, kam der Hotelbesitzer ganz aufgeregt. Hat gesagt, hey, kannst du bitte kommen? Dann hat er mich mitgenommen. Da war so eine ältere Frau mit Kopftuch, keine Ahnung, 70, 80. Hat gesagt, hey, meine Mama. Und meine Mama, die kommt eigentlich aus Osttürkei, sind Kurden. Kannst du mit ihr reden? Und ich habe da ein bisschen mit ihr geredet und sie hat auch gesagt, ihre Vorfahren waren Christen. Und dann habe ich mit ihr geredet. Die kann besser Kurdisch wie Türkisch. Und Gott sei Dank YouTube. Ich habe dann gesagt, guck, ich würde dir mal gern was vorspielen. Habe kurdisches Lobpreislied genommen und habe es ihr gegeben. Und es war wirklich wahnsinnig. Diese ältere Dame hat das, also mein Handy genommen, hat dann gesagt, diese Worte, das berührt meine Seele. Also ich verstehe alles. Und es geht tief rein. Ich habe fast mein Handy nicht bekommen. Sie hat, glaube ich, 6 Lieder gehört. Algorithmen, es geht dir immer weiter. Wisst ihr ja, wenn du einmal bei YouTube bist, die wissen, was du willst. So. Also wirklich unglaublich, was passiert so. Genau. Aber ich darf predigen. Mein Thema, unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Kennt ihr das? Ein Oldschool-Lied. Die Älteren kennen das, glaube ich. Also ich finde, so ältere Lieder haben was. Nicht immer, aber oft. Also finde ich cool. Also Gott ist der Durchbrecher. Wieso ich das sag, oder das ist das Thema, aber wir kommen langsam rein. Wenn ich euch fragen würde, was fällt euch ein, wenn ihr das Wort Paulus hört? Ihr könnt ja rausrufen, sind da nicht so viele Leute. Also was denkt ihr, wenn ihr Paulus hört, das Wort Paulus, was fällt euch ein? Paulus. Missionar wie?
Er war Saulus,
Missionar, weiter?
Begegnung
mit Jesus? Gottes Liebe? Was noch?
Radikal.
Wie? Radikal? Da war noch was, glaube ich.
Ein Eiferer?
Ihr seid spitze. Also, ich höre auf, ich gehe runter. Das war die Predigt. Okay, also alles richtig, also man kann sagen, war ein brillanter Theologe, auch Römerbrief. Man kann sagen, das ist wirklich das Zentrum, so das Evangelium, wie er zusammenpackt. Also bestimmt auch ein krasser Strateg, wo er überall hingeht, Gemeinden gründen tut. Wirklich hingegeben, radikal. Aber würdet ihr auch sagen, Paulus war manchmal frustriert, verzagt, verbittert? Paulus schreibt in Apostelgeschichte, glaube ich, 2019, und ich weine sehr oft. Habt ihr es gewusst? Also auch die Bibel. Also Paulus sagt, dass er sehr oft geweint hat. Paulus hat auch gesagt, wir sollen uns freuen und so. Das stimmt. Also ich bin für Freude auf jeden Fall. Nicht, dass er mich falsch versteht. Ich bin 100% für Freude. Aber Paulus war manchmal wirklich total frustriert und hat gesagt, hey, alles hat gar keinen Sinn und eigentlich habe ich keinen Bock, wird die Jugend sagen. Glaubt ihr es mir? Okay, ich nehme mit euch mit auf die Reise. Und zwar Apostelgeschichte 18. Also wir bleiben heute die allermeiste Zeit nur Apostelgeschichte 18. Da sind wir. Also ich lese den Text vor, dann habe ich so 3 Gedanken, 3 Tipps und dann seid ihr erlöst. Aber ihr seid ja auch schon davor erlöst gewesen. Okay, bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontius stammt. Auch interessant, die ganzen Sachen. Also ein Jude aus der Provinz Pontus, Schwarze Meer, schon zwei Orte. Aquilio und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, drei Rom, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Also vier Orte waren sie schon, diese Leute. Krass, gell? Sehr umhergezogen. Sie waren jetzt in Korinth. Und weil die dasselbe Handwerk ausübten wie sie, sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Okay, jetzt kommt die nächste Folie. So, ich mache weiter. Genau. Mein erster Gedanke. Der Mensch dachte und Gott lachte. Kennt ihr das? Also, der Mensch denkt und Gott lacht vielleicht. Denkt. Kein, also. Gut, also, gut. Für euch cool, aber für mich nicht. Wieso meine ich das? Also, Paulus war ja ein Rabbi. Und es war nichts Ungewöhnliches, dass Rabbis auch einen normalen Job hatten. Also, höchstwahrscheinlich. Lesen wir, sie waren Zeltmacher. Mit seinem Team, Aquilio und Priscilla, sie arbeiten ganz normal. Und man hat gelesen, am Wochenende hat er frei. Und weil er am Wochenende frei hat, dient er sozusagen Gott und probiert Gott sozusagen groß zu machen. So, jetzt passiert was Interessantes. Seine Freunde kommen, wir haben das ja gelesen. Also, ich verwechsel das immer. Ach, hier ist zurück. Okay, jetzt ist alles gerettet. Also hier heißt es, als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommt in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Vielleicht nicht weiterlesen? Genau. Also jetzt die Logik. Timotheus und Silas, danke. Sie kommen und höchstwahrscheinlich bringen sie Geld mit. Also irgendwie haben sie Geld von der Gemeinde oder sie haben gesagt, hey, wir geben dir regelmäßig Geld. Und die Logik ist jetzt, die Logik, dieser Rabbi, der normal gearbeitet hat, hat jetzt mehr Zeit. Und weil er mehr Zeit hat, kommen mehr Leute zum Glauben, mehr Leute werden geheilt, mehr Gemeinden entsteht, alles mehr, oder? Umso größer, umso besser, oder? So, die Logik. Weil er mehr Zeit hat. Weil er mehr Zeit hat, kann er mehr machen. So, die Logik. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns auch so. Also du denkst manchmal, wenn ich meinen Führerschein habe, wenn ich meinen fetten BMW kaufe, mit einem breiten Felgen so, dann wird alles cool. Und dann hast du einen BMW und ist auch cool, aber nach zwei Wochen ist doch nicht so cool. Oder du sagst, hey, wenn ich den Job habe, wenn ich diesen Job habe, da bewerbe ich mich, wenn ich den Job habe, dann geht's mir richtig gut. Und du hast den Job und es ist gut, aber vielleicht ist es doch nicht so gut. Also manchmal haben die Menschen so Vorstellungen, manchmal passt es auch, aber manchmal gar nicht. Und in dem Fall hat es überhaupt nicht gepasst. Silas und Timotheus sind gekommen, die haben mehr Geld gebracht. Saulus oder Paulus in dem Fall konnte mehr predigen, aber das Ergebnis war nicht mehr, das Ergebnis war null. Gar nichts ist passiert. So, okay, ihr glaubt es mir nicht, wir lesen weiter. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte, ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt an wende ich mich an die, ich mich an den Nichtjuden. Genau. Also mein zweiter Punkt ist das Handtuch werfen. Also obwohl jetzt Paulus mehr Zeit hat, kriegt er nur Anfeindungen. Hast du schon Anfeindungen gekriegt? Dass Leute dich hassen? Dass Leute über dich wirklich schlecht reden? Dass Leute dir wirklich an die Gurgel gehen? Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt. Ich habe das mal ein, zwei Mal erlebt. Wenn Menschen so aggressiv sind, dass sie wirklich auf andere losgehen. Weil sie eigentlich nur an Jesus glauben. Und dieser große Paulus, dieser große Apostel, wisst ihr, was der sagt? Beim Boxen ist es so, man boxt. Und dann ist es so, wenn der eine viel stärker ist und dich wirklich verprügelt, guckt der Trainer sich die ganze Zeit das an, nimmt das Handtuch und wirft es auf den Boden. Wisst ihr, was das heißt? Aufhören. Paulus sagt, ich habe keinen Bock mehr, die Juden in Korinth, ich verkündige das Evangelium und alles, was ich ernte, ist nur Ablehnung. Sie lachen mich aus. Ich habe gar keine Lust, ich höre auf. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir reden immer noch von Paulus. Ich wollte euch mal fragen, bitte mitmachen. Wer denkt, dass es richtig war, dass Paulus hier sein Handtuch auf den Boden wirft? Wer denkt, dass es richtig war? Handtuch bitte, ganz kurz. Also ich würde sagen, vielleicht 50 Leute, es war richtig. Wer sagt, dass es falsch war? Wer würde sagen, was Paulus hier gemacht hat, war falsch? Bitte Hand hoch. Weniger. Also die meisten sind für richtig. Was sage ich? Eigentlich ist mir ist egal, was ich denke, so. Wichtig ist ja, was Gott denkt. Oder? Ich sage ganz einfach, hey, manchmal ist es gut und richtig, sein Handtuch auf den Boden zu werfen. Zu sagen, ein Projekt zu stoppen, irgendwas, wo du sagst, hey, ich bin hier drin. Vielleicht zu kündigen bei der Arbeit. Vielleicht zu sagen, okay, ich ziehe hier weg. Es ist richtig. Es kann richtig sein. Es kann richtig sein. Aber manchmal kann es auch falsch sein. Manchmal ist es falsch zu sagen, ich höre auf. Und in dieser Spannung steht ihr immer wieder. Ich auch vor Entscheidungen, wo mir sagt, hey, soll ich das durchziehen oder soll ich aufhören? Und ich glaube, da können wir wirklich von Jesus lernen. Am letzten Abend, wo Jesus im Garten war, ich glaube, das war die schwierigste Stunde im Leben Jesu. Jesus sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also Jesus Christus, der Sohn Gottes, sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt, Furcht und Traurigkeit ergriffen ihn und er sagt, hey Vater, ich möchte das nicht tun. Ich möchte diesen Kelch nicht trinken. Er weiß, er wird getrennt sein vom Vater wegen der Sünde. Und er sagt, hey, ich möchte es nicht. Ich möchte das nicht. Aber Jesus sagt auch, dein Wille geschehe. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn wir vor solchen Schwierigkeiten zu stehen sind, zu sagen, Gott, hey, ich möchte aufhören oder vielleicht soll ich weiter. Hey, ich weiß es nicht. Manchmal wissen wir es ja auch nicht. Als Menschen kannst du nicht über den Felsen schauen. Du kannst nicht über die Ecke schauen. Du kannst das nicht. Ich auch nicht. Aber wir können Gott vertrauen. Und das will Gott, dass wir ihm vertrauen. Und immer wieder sagen, hey Gott, was du willst, das soll geschehen. Gottes Wille soll in unserem Leben geschehen. Und egal, ob es leicht ist oder schwierig ist, das ist nicht entscheidend. Für viele Christen ist die Entscheidung, ist es leicht oder ist es schwierig? Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Georg Müller ist in England und er sieht ganz, ganz viele Kinder. Und er denkt sich so, eigentlich müsste ich die Kinder aufnehmen. Dann sitzen sie am Tisch mit seiner Frau und Georg Müller sagt seiner Frau, ich müsste eigentlich ein Waisenhaus gründen und die ganzen Kinder aufnehmen. Aber es ist so schwierig, das zu machen. Er war ja auch Fahrer, Geld, Zeit, alles. Wisst, was die Frau sagt? Sprüche sagt, dass oft die Frauen die Weisheit haben. Wisst, was die Frau sagt? Wenn es leicht wäre, würde es jeder machen. Wenn es leicht wäre, würde es jeder machen. Und es stimmt doch auch. Für die Welt ist es so, wenn es leicht ist, machen wir es. Wenn es leicht ist, dann mache ich das. Wenn es aber was kostet, wenn es anstrengend, dann mache ich es nicht. Ich bin doch nicht blöd. Wieso soll ich das machen? Das ist doch anstrengend. Aber glaubt ihr wirklich, dass das ein Kriterium bei Gott ist, ob es leicht oder schwierig ist? Lest ihr das in der Bibel, dass Gott sagt, es gibt eine Stufe von 1 bis 10 und wenn es 5 ist, wenn es zu schwierig, mach das nicht. Das ist nicht Gottes Wille. So. Ich erzähle euch mal was in meinem Leben. Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben gekommen. Ich habe davor, also mit 17 habe ich eine Teestube kennengelernt. Ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr keinen einzigen Menschen gekannt, der Jesus Christus liebt. Nicht. In Deutschland. Ich war hier auf der Schule, ich habe Fußball gespielt, ich war auf Partys. Ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr niemand gekannt, der wirklich Jesus nachfolgt. Könnt ihr euch das vorstellen? In Deutschland. Wir reden über Deutschland. Mit 17 kam ich in diese Teestube. Ich habe mich bekehrt. Und ungefähr ein oder zwei Jahre später hat diese Teestube die Pforten zugemacht. Es gab keine Teestube mehr in Epping. Dann bin ich zu den Leitern und habe gesagt, warum habt ihr diese Teestube aufgehört? Wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Da passiert nichts. Tote Hose. Da passiert nichts. Wir hören auf. Die haben die Teestube zugemacht. Ungefähr nach zehn Jahren, hat sich ein Freund von mir bekehrt, Barisch, ein junger türkischer Mann. Ich habe zu Barisch gesagt, Barisch, warum hast du dich bekehrt? Wisst ihr, was die Antwort war? Murat, vor 10 Jahren gab es eine Teestube. Das waren Menschen, die wirklich Jesus geliebt haben. Ich habe wirklich gespürt, dass die eine andere Liebe haben. Und das war mit ein Grund, wieso ich mich bekehrt habe. 2 Jahre später hat sich Ingo bekehrt. Ingo war ein Punk, da hat er Irokesenschnitt gehabt. Ich glaube, die Punks sind ausgestorben, die sehe ich gar nicht mehr in Heidelberg. Früher gab es ganz viele Punks in der Stadt. So, Ingo war ein Punk und wenn der in die Teestube reingekommen ist, der war so unter Drogen, der hat gekifft, der ist wirklich getorkelt. Der ist reingekommen und ist getorkelt. Der kam in die Teestube und wenn Ingo in die Teestube reinkam, haben alle angefangen zu lachen, ich auch. Ingo war so ein hoffnungsloser Fall. Und Ingo kam zum Glauben. Ich habe zu Ingo gesagt, Ingo, wieso bist du zum Glauben gekommen? Wisst ihr, was Ingo erzählt hat? Er hat gesagt, hey, die Teestube, da gab es Menschen, die immer an mich geglaubt haben. Das waren wirklich meine Freunde. Und Gott hat das benutzt, dass Ingo zum Glauben gekommen ist. Einer meiner besten Freunde kam auch zum Glauben. Rüdiger. Und wenn du Rüdiger fragen würdest, wieso bist du zum Glauben gekommen, der würde sagen, ganz großer Anteil hat die Teestube. Also mein zweiter Punkt war ja Handtuch werfen oder nicht werfen. So, ich kann es nicht für euch sagen. Ich kann nur sagen, hey wirklich, die Bibel sagt, wenn es euch an Weisheit mangelt, Jakobusbrief, der betet, dass Gott ihm Weisheit gibt. Wir brauchen echt Gottes Weisheit. Wir brauchen Gottes Führung. Gott soll uns führen. So wie er sein Volk geführt hat, Feuersäule und Wolkensäure, wie Gott sein Volk, so brauchen wir Führung von Gott. Und immer wieder zu sagen, hey Gott, dein Wille geschehe. Gott, soll ich oder nicht? Und nicht, weil es schwer ist, aufhören. Okay, also mein zweiter Punkt wäre das Handtuch werfen. Ich komme zum letzten Punkt. Ich weiß, ihr seid alle traurig, aber so ist das Leben. Nein. Okay, wir machen weiter. Also, hier ist es. Also, was jetzt passiert, ist wirklich unglaublich. Ihr wisst ja, mein erster Punkt war, er denkt, es wird alles besser, es wird alles schlechter, er wirft sein Handtuch. Und was jetzt passiert, ist eigentlich mein Thema, wie Gott durchbrechen tut. Ist unglaublich, was in dieser Geschichte passiert. Er verließ die Synagoge und verkündigt das Evangelium von da an bei Titus Justus, einem Nichtjuden. Also Paulus ist hier, Paulus predigt den Juden in Korinth und hier passiert nichts. Paulus ist frustriert und sagt, ich gehe weg. Er geht zu den Nichtjuden, also hier waren die Juden in Korinth, er geht zu den Nichtjuden und sagt, nur noch hier werde ich meine Energie verwenden, hier werde ich predigen jetzt. Und jetzt, was passiert? Einem Nichtjuden, der an den Gott Israel glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. Hat nicht Gott Humor? Hat Gott nicht Humor? Dieter Titus Justus wohnt genau neben der Synagoge. Jetzt pass auf, es wird viel besser. In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die in seinem Haus lebten, auch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. Ist das nicht crazy? Ist das nicht verrückt? Ich glaube wirklich, dass Paulus voll überrascht war. Paulus hat doch gesagt, es bringt doch gar nicht den Juden das Evangelium zu verkündigen. Jetzt passiert was, dass dieser Synagogenvorsteher, also der Rabbi, der sich am besten in Korinth auskennt, der und sein ganzes Haus kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und Paulus hat eigentlich gesagt, es bringt gar nichts, das Evangelium zu verkündigen den Juden. Nicht nur, hier steht drin, nicht nur Crispus heißt er, glaube ich, kommt zum Glauben, sondern es ist eine ganze Familie. Damals hat man wirklich in der Sippe gelebt, so wie wir. Ihr habt ja meine Großfamilie kennengelernt. Interessant ist, das finde ich bis dahin manchmal schade, es steht nicht, wie was passiert ist. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Paulus hat sehr laut gepredigt, die Wände waren dünn, seine Stimme war laut oder die Fenster waren auf und dieser Synagogenvorsteher sagt, hey, ich will mal hören so. Vielleicht haben sie unten Backgammon gespielt, türkischen Tee getrunken und Baklava gegessen und irgendwie haben sie über Jesus Christus unterhalten. Ich weiß es nicht. Oder sie waren beim Aldi, beide, volle Tüten und die wollten beide die Tür aufschließen und dann gesagt, ich heb dir die Tür auf und dann hat er gesagt, weißt du was, Jesus Christus liebt dich. Und er hat gesagt, wie soll ich mich bekehren? Ich weiß es nicht. Steht nicht drin. Also, wenn es nicht drin steht, kann ich auch nichts sagen, so ist die Bibel. Also ich weiß es ja nicht, wie es passiert. Aber ist doch egal wie, Hauptsache es ist doch passiert. Ist das nicht schön? Wo Paulus am frustriertesten war, wo er enttäuscht war, da kommt Gottes Gnade. Wenn wir vielleicht ganz verzagt sind, wenn wir am Boden zerstört sind, wenn wir gar keine Hoffnung mehr haben, da fängt Gottes Güte an. Und da fängt Gottes Gnade an, was zu tun, was wir uns nicht mal vorstellen können. Über unser Bitten und Verstehen hinaus kann Gott geben. Und ich glaube, das war nicht in Paulus Kopf drin, dass dieser Mann zum Glauben kommt. Ich habe das ganz, ganz oft erlebt, wenn wir wirklich am Ende sind, heißt es nicht, dass Gott am Ende ist. Wir sind am Ende. Wir können nicht. Aber da fängt doch Gottes Größe an. Das Problem ist bei den Menschen, dass unsere Vorstellungskraft gar nicht Gottes Güte, Größe, Möglichkeiten einordnen kann. Das ist doch ein Problem von mir, aber doch nicht von Gott. Gott kann alles. Ich will euch von meinem Leben was erzählen, wo wir dann zum Glauben gekommen sind. Das ist eine ganz lange Geschichte, ich mache es kurz. Hat Gott zu mir im Traum gesagt, geh in die Türkei. Also, dass wir wieder als Familie nach Türkei gehen. Da war so ein Pastor, der hat einen Burnout gehabt, der hat gesagt, hey Murat, komm 2 Jahre nach Türkei. Das war 2002, 2003. Und du kannst die Gemeinde übernehmen für 2 Jahre. Und wenn ich wieder fit bin, dann mache ich weiter. Ich dachte, der Typ spinnt. Wieso soll ich nach Türkei? Ich bin ja raus aus Türkei, mir geht's ja gut in Deutschland. Meine ganze komplette Familie kam zum Glauben in Deutschland. Meine Mutter kam zum Glauben, mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel, meine Tante. Ich war dort in der Gemeinde, so mir ging's voll gut. Und der Typ sagt zu mir, ich soll nach Türkei gehen. Ich dachte mir, Alter, das ist echt eine schlechte Idee. Egal. Ich habe einen Traum gehabt und Gott hat zu mir gesagt, geh nach Türkei. Ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich würde ja gerne, aber meine Frau ist Deutschländerin, es gibt ja Deutschländer Würstchen, also sie kommt aus Deutschland, sie kann kein Wort Türkisch. Ich habe zu Gott gesagt, hey, ich würde voll gerne, aber du hast ein Problem und ich will nicht mit meiner Frau streiten. Sie ist viel stärker. Und dann, ich habe wirklich ohne Witz jeden Tag vielleicht 2 Jahre gebetet. Und eines Tages sind wir im Schlafzimmer, wir sitzen und meine Frau sagt, sollen wir nach Türkei gehen? Wir haben kein einziges Mal gestritten, keine einzige Diskussion. Und dann, wo ich zu meiner Familie gesagt habe, hey, ich will nach Türkei gehen, Wir sind ja ein Clan immer, die Orientaler denken immer in Kollektiv und Sippe. Mein Papa ist gestorben, ich war 2,5 und ich habe einen älteren, also ich habe einen Onkel. Und der, der war damals so wie der Sippenchef, der Bürgermeister. Der hat dann zu mir gesagt, Junge, Junge, wenn der Junge, Junge sagt, heißt es immer, das ist ernst, Alarmstufe rot, Junge, Junge. Junge, Junge heißt immer so, wie ich muss mit dir ein ernstes Wort reden. Wir gingen in Epping im Walde spazieren. Er hat seine Hand auf meine Schulter genommen und hat gesagt, wenn du nicht an dich denkst, dann denk doch an deine Frau und an deine 2 Kinder. Wieso willst du jetzt nach Türkei gehen? Kannst du das verantworten, wenn dir was passiert? Kannst du das verantworten? So. Und ich habe eigentlich gewusst, so menschlich gesehen hat er natürlich recht. Aber ich habe auch gewusst, was Gott will. Und das ist ja das Thema heute. Ich war damals, keine Ahnung, vielleicht 28. Ich habe beim Missionsdirektor angerufen. Der hat in Amerika gelebt. Ich habe zum Missionsdirektor gesagt, ich will nach Türkei. Und der hat Halleluja gerufen, hat sich gefreut. Nee, wisst ihr, was der zu mir gesagt hat? Hast du Theologie studiert? Ich habe gesagt, nein. Das ist unmöglich, du kannst nicht nach Türkei gehen. Und meine zweite Frage, das war seine zweite Frage, wer zahlt das? Wer zahlt das? Zahlt das eine Gemeinde? Ich habe gesagt, nee, die zahlen nicht. Das kann ich vergessen. Aber das Thema ist ja, Gott ist der Durchbrecher. Und wenn Gott was will, das kann er. Und wir sind in die Türkei gegangen, haben 2 Jahre da gelebt und es war wirklich, wirklich toll. Wo wir weggegangen sind, war ein älterer türkischer Mann, er hat in der Stadt wirklich geweint und hat gesagt, ihr seid für mich wie meine eigenen Kinder. Es war wirklich ganz toll. Also wenn Gott was will, tu es. Gottes Erbarmen, Gottes Gnade bringt dich dahin. Aber ich muss ja aufhören. In der Folge, okay, das haben wir ja schon. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten, verkündige das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Interessant, oft in der Bibel, wenn Erscheinungen passieren, also wenn Gott eine Message zum Menschen geben will, passiert es oft durch Engel oder durch Erscheinungen, aber hier nicht. Hier heißt es, dass Gott direkt zu Paulus gesprochen hat. Finde ich auch interessant. Es passiert ganz, ganz, ganz selten in der Bibel, dass Gott direkt zu einem Menschen spricht. Und hier ist das der Fall. Und wisst ihr, was diese Stimme, also was Gott direkt zu Paulus sagt? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ist das nicht verrückt? Dieser große Apostel, dieser große Theologe, zu ihm sagt Gott, hey, du brauchst dich nicht zu fürchten. Er hat das höchstwahrscheinlich gesagt, weil er sich gefürchtet hat. Sonst hätte es ja Gott nicht gesagt, oder? Also Männer tun manchmal immer so stark und sie können alles, sie haben alles im Griff, aber manchmal haben sie die Hosen voll. Er sagt, hey, fürchte dich nicht, zu Paulus. Und nach dem Erlebnis mit Crispus, dass dieser Oberrabbi zum Glauben gekommen ist, trotzdem hat, glaube ich, Paulus Ermutigung gebraucht. Menschen brauchen Ermutigung. Wenn ich in so vielen Ländern bin, ganz oft die Leiter, die Pastoren, die Missionare sind echt entmutigt. Hey, lasst uns Menschen sein, die andere Menschen ermutigen. Ermutiger. Wisst, was ganz interessant ist, was mir aufgefallen ist? Ich mache nur eine kurze Schleife, ich komme zurück. Wo die erste Kirche außerhalb von Israel entstanden ist, in Antiochia. Zum ersten Mal außerhalb von Israel ist eine Kirche entstanden, in Antiochia, heutige Türkei. Interessant ist, erstens mal, wer war das? War das Paulus? War das Johannes? Petrus, wer ist da hingegangen? Das Evangelium verkündigt. Da steht der Name nicht drin. Es steht der Name nicht drin, es waren Christen. Christen, ganz normale Leute, sind zum ersten Mal dahin gegangen und haben das Evangelium verkündigt und die Gemeinde ist entstanden. Und wisst ihr, wen sie dahin senden? Nicht Johannes, nicht Jakobus, nicht Petrus. Wisst ihr, wen sie dahin senden? Barnabas. Barnabas war ein Ermutiger. Hey, ist das nicht verrückt, dass die erste Kirche, die Heidenchristen, außerhalb von Israel nach Antiochia entsteht und die Apostel überlegen und beten und sie senden Barnabas, den Ermutiger. Lasst uns Menschen sein, die ermutigen. Okay, und dann heißt es, und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Manchmal ist man so frustriert, so enttäuscht, dass wir schweigen, dass wir keinen Mut haben, was zu sagen. Und Gott sagt zu Paulus, hey, schweige nicht, mach deinen Mund auf. Hey, gerade in Deutschland, hey, wir müssen unseren Mund aufmachen, wirklich, das Evangelium zu bezeugen. Wenn ich auch in Deutschland bin, so oft Moslems, die finden es gut, wenn Menschen an Gott glauben, wenn sie Zeugnis geben, wenn sie Gebet anbieten. Lasst uns da wirklich mutig sein. Hey, lasst uns von dem verkündigen, was wir erlebt haben mit Jesus Christus. Ich könnte euch so viele Geschichten erzählen, mit meinen Nachbarn, mit Freunden, mit Menschen, wo ich in Heidelberg unterwegs bin. Ich habe für Leute gebetet, die über, also nichts, die haben angefangen zu weinen, weil sie total berührt waren. Das sind keine Menschen, die Kirchengänger sind. Aber da braucht man halt Mut zu sagen, wenn jemand dir erzählt, hey, ich habe Krebs oder was weiß ich, mein Sohn liegt im Sterben, dass man dann sagt, hey, ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Aber darf ich für dich beten? Ich glaube an Jesus Christus. Hey, was haben wir zu verlieren? Was haben wir zu verlieren, zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Und ob ihr es mir glaubt, auch in Deutschland, auch in Heidelberg erlebe ich das oft, dass Menschen sagen, bet für mich, dass Leute ergriffen sind, dass Leute anfangen zu weinen. Und der Punkt ist ja, dass Gott zu Paulus sagt, schweige nicht. Und ich glaube, er sagt das auch zu uns Christen in Heidelberg, zur FWG, hey, schweige nicht, wir haben wirklich was Gutes. Wir sind keine Versicherungsvertreter, wir sind die Kinder Gottes, die wirkliche gute Botschaft haben, die gute Botschaft für die Welt. Und diese Botschaft gilt für alle Menschen. Okay, ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben, denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Ist das nicht crazy? In dieser Bibelstelle war ja so, dass Paulus gesagt hat, es bringt nichts, den Juden das Evangelium zu verkündigen. Das war die Perspektive von Paulus. Und die Perspektive Gottes ist, hey, in Korinth habe ich ein großes Volk. Ist das nicht verrückt? Schade, dass ihr nicht so begeistert seid wie ich. Ich bin begeistert. Hey, ist Wahnsinn, wirklich. Er sagt, es bringt doch gar nichts, das Evangelium zu geben. Und Gott sagt, genau in dieser Stadt, wo du denkst, keiner hat Bock, ich habe ein großes Volk. Wir brauchen manchmal die Perspektive Gottes, die Brille Gottes, weil unsere Brille verdreckt ist und nichts sehen. Wir brauchen Gottes Perspektive. Und wisst ihr, was noch ist? Es gibt den Korintherbrief. Und im Korintherbrief gibt es ganz viele Namen, die jüdisch sind. Also ganz viele Juden sind noch in Korinth zum Glauben gekommen. Ganz viele Juden kamen noch zum Glauben in Korinth. Wieso wissen wir das? Durch den Korintherbrief, weil ganz viele Namen jüdisch sind. Okay, denn mir gehört ein großes. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Auch interessant. Paulus bleibt meistens ein paar Wochen, ein paar Monate, 3 Monate, 2. Er bleibt selten 1,5 Jahre in einer Stadt. Das passiert bei Paulus ganz selten. Interessant ist, in Korinth bleibt er 1,5 Jahre. Warum? Weil Gott da was vorhatte. Und weil da noch ganz, ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Okay, ich komme zu meinen 3 Tipps. Und dann sind wir... Oh, das ist auch cool. Habe ich vergessen. Das Ziel einer guten Entscheidung ist nicht, was uns am angenehmsten ist, sondern was der Wahrheit entspricht. Okay, aber jetzt kommen wir zu den Tipps. Das war mein letzter Punkt, Gottes Erbarmen. Also das ist durch Gottes Erbarmen, dass so viel Gutes passiert. Aber wir kommen zum Schluss. Also meine 3 Tipps. Bete um Weisheit. Hey, wenn du in solchen Situationen bist, bitte, bitte, bevor dein Handtuch wegwerfen tust, bete doch um Weisheit. Dass du wirklich, vielleicht legst du wirklich mal dein Handy weg, dass man wirklich sein Handy mal wirklich wegtut. Geh doch mal, wir haben hier so schöne Feldwege und Wälder, ich bin ja von Heidelberg, dass man wirklich sagt, ey, 1-2 Stunden, ich mache nichts. Ich probiere wirklich zu beten und probier wirklich auf Gottes Stimme zu hören. Hey, es ist so wichtig, dass wir runterfahren, dass wir manchmal nichts tun, außer uns ausrichten, unsere Antennen auf Gott. Also mein erster Tipp, bete um Weisheit. Mein zweiter Punkt, hey, rede mit den Ältesten, mit Leitern, mit Pastoren, wenn du im Hauskreis bist, wirklich mit Menschen, die dich ein bisschen kennen und die andere Perspektive haben. So oft in meinem Leben wollte ich eine Entscheidung treffen und andere reifere Menschen, Christen, die mir gesagt haben, Murat macht das ja nicht. Und es hat mich wirklich, wirklich zum Nachdenken gebracht. Und nicht immer, aber oft war es so, dass die Meinung von diesen Menschen besser waren wie meine Meinung. Also auch probieren, ein paar Leute mit an Boot zu holen. Und mein letzter Tipp, rechne mit dem Gottfaktor. Was meine ich damit? Die Deutschen, also was heißt die? Ich bin ja auch schon Deutsch, habe einen deutschen Pass. Also wir Deutsche, wir sind ja gut beim Plan, Agenda, Konzept und es ist super. Also ich liebe Konzepte, Agenda, Plan, es ist super. Wisst ihr, was das Problem ist bei diesen Plänen? Bei diesen Plänen ist oft, Gott spielt keine Rolle und das ist schlecht. Wenn du Pläne machst über die Zukunft, rechne mit dem Gottfaktor, dass Gott dabei ist, dass Gott es gestalten kann. Oft, wenn wir Deutsche Pläne machen über die Zukunft, ist Gott gar nicht, spielt Gott gar keine Rolle. Aber Gott ist doch in der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft. Darum, hey, Gottfaktor heißt für mich, ich mache meine Pläne alles und probiere Gottes Gegenwart dahin mitzunehmen. Gott auch, ist auch in der Zukunft mit dabei. Okay, ich möchte beten und dann würden wir, glaube ich, zum Lobpreis kommen. Jesus Christus, wir wollen wirklich sagen, Herr, wir lieben dich. Herr, wir wollen wirklich sagen, Herr, wir brauchen dich. Und ich möchte dich bitten jetzt für alle Menschen hier, Herr, die wirklich in so Patt-Patt, in so schwierige Situationen sind. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du diese Menschen segnest, dass sie als allererstes deinen Frieden haben, Herr. Herr, du sagst, meinen Frieden will ich euch geben. Herr, segne diese Menschen, dass sie jetzt Frieden haben. Beruhig du ihre Gedanken. Und ich möchte dich echt bitten, Vater, dass sie wirklich spüren, wie dein Heiliger Geist ihnen Gedanken gibt, dass dein Heiliger Geist ihnen wirklich, Vater, einen Weg zeigen tut, dass sie die richtige Entscheidung treffen. Gib ihnen Mut, gib ihnen Stärke, das Richtige zu tun, mit deiner Hilfe, Herr, echt. Und ich möchte dich bitten auch für alle, für die FWG Heidelberg, Herr, dass du sie wirklich erfüllst mit deinem Geist, dass sie mutig sind, das Evangelium hier zu verkündigen, Herr, echt. Dass sie immer wieder, dass du Türen öffnest für Menschen hier in der FEG und dass du sie befähigst, Vater, dein Evangelium weiterzugeben. Mach sie wirklich mutig und stark und ich segne wirklich diese Gemeinde, dass viele, viele Menschen durch sie zum Glauben kommen, Herr. Dass Gutes passiert, weil du Gutes in Heidelberg vorhast. In deinem Namen.